Herzlich willkommen zu Unboxing New Work, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist Johanna und ich möchte gemeinsam mit meinen KollegInnen herausfinden, wie modernes Arbeiten Menschen erfüllt und Unternehmen erfolgreich macht. Bei Hello Agile begleiten wir Menschen und Organisationen auf ihrem Weg zu New Work und agilem Arbeiten. Denn New Work ist vielschichtiger, als es auf den ersten Blick scheint. Und in diesem Podcast tauchen wir gemeinsam in all seine Facetten ein. Mich kennt ihr hier vielleicht schon aus den OKR-Folgen. Ich bin Johanna und heute bin ich aber in anderer Mission hier. Ich begleite nämlich auch Organisationen ganz außerhalb von OKR, dabei Komplexität nicht wegzumoderieren, sondern besprechbar zu machen. Als Agile Coach arbeite ich mit systemischer Organisationsentwicklung, Lego Serious Play und einer Menge Radical Candor. Wer mich bucht, wird also nicht reibungsfrei durchgezogen, sondern herausgefordert. Und apropos LSP, wir sind heute auf dem Barcamp, auf dem Lego Serious Play Barcamp. Und hier sitzt mir heute Jens Brünnig gegenüber. Jens baut hauptberuflich Workshops und er glaubt fest daran, dass kein Prompt der Welt das ersetzt, was passiert, wenn Menschen im Raum wirklich aufeinandertreffen. Er denkt, so habe ich es jedenfalls rausbekommen, dass die Zusammenarbeit von Menschen her gedacht werden muss, und zwar empathisch, methodisch und mit einer ordentlichen Portion Don't Talk, Do. Privat steht er lieber im Moshpit, zum Beispiel bei Rock gegen Rechts, was vielleicht schon viel darüber sagt, wie er Haltung versteht. Und genau das wollen wir heute auch ein bisschen ausleuchten, und zwar wie politisch darf oder muss Arbeit sein, vor allen Dingen, wenn man als Workshopper in Unternehmen unterwegs ist. Vorher aber eine kleine Check-in-Frage an Jens, um reinzukommen. Jens, Musik. Als großer Teil deines Lebens, welchen Song muss man gehört haben, um dich ein kleines Stückchen besser zu verstehen?
Es gibt einen Song, der nennt sich Alle meine Freunde, und diesen Songtitel haben sich sowohl die Band ZSK als auch die Band Jackpot ausgesucht. Mhm. Die gehen beide dann so ein bisschen in unterschiedliche Richtungen, heißen beide Alle meine Freunde, und die würden es in der Kombination ganz gut beschreiben, glaube ich.
In der Kombination, okay. Also ist es der Text, der es ausmacht?
Es ist der Text, ja. Also das, der Alle meine Freunde von Jackpot, da geht es so ein bisschen drum, dass man doch sein Ding einfach durchziehen sollte, auch gegen vermeintlich wohlgemeinte Widerstände, in Anführungsstrichen. Mhm. Ne? Und es geht da weiter, alle meine Freunde sagen, lass die Scheiße doch mal sein. Aber man hat halt dann doch irgendwie trotzdem, wenn man dann glaubt, ne, wenn man so die eigene Mission für sich klar hat, dann sagt man, hey, komm, ich ziehe das jetzt trotzdem durch. Naja, und von ZSK, da sind wir bei dem heutigen Thema, da geht es weiter, alle meine Freunde hassen die AfD. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Dann lass uns doch direkt so ein bisschen reinkommen. Das war, glaube ich, schon ein super Stichwort. Weil, Jens, wir hatten wirklich eigentlich noch nie wirklich was miteinander zu tun. Wir haben weder miteinander gearbeitet, noch hatten wir einen Workshop zusammen. Aber ich weiß, dass du als alter Kumpel, alter Hello Agile Hase quasi schon in einigen von den Workshops unterwegs warst. Auch sehr, sehr erfahrener, vor allen Dingen LSP-Facilitator bist. Und ich aber bei LinkedIn vor allen Dingen immer gesehen habe, wenn du postest, was du postest, dachte mir so, ach krass, will ich auch, will ich lauter werden. Also du bist ja jetzt nicht leise, sondern du bist recht offen mit deiner politischen oder auch gesellschaftlichen Haltung. Wie gehen deine KundInnen damit um?
Ich glaube nicht, dass ich das pauschal beantworten kann. Insofern, es freut mich, dass das gesehen wird, dass du das siehst. Mhm. Ja, in der Anmoderation waren auch, glaube ich, ein paar Zitate von meinen letzten Postings dabei. Du hast Rock gegen Rechts erwähnt. Das war halt direkt gerade vor ein paar Wochen, findet immer in Oldenburg statt, feststehender Termin in meinem Kalender tatsächlich. Und ja, ich bin halt offen in der Sache und finde halt auch, dass das eben wichtig ist. Es gehört halt zu mir. Wer mit mir arbeiten möchte, wer mit mir zusammenarbeiten möchte, wer mit mir Workshops gestalten möchte, der kriegt den authentischen ganzen Jens mit seiner Workshop-Werft. Und da gehört halt so diese Haltung dann auch dazu. Und ich habe mir das vor Jahren eigentlich schon so ein bisschen angeeignet, als ich angefangen habe, also bei LinkedIn was zu machen, auch so immer so ein bisschen was Persönliches mit einzustreuen. Mhm. Das waren jetzt zu Anfang gar nicht unbedingt diese Ansichten, aber dann hat sich das immer mehr so in die Richtung entwickelt. Und das gehört für mich dazu, einfach ein lebendiges, echtes Bild zu zeichnen. Mhm. Bei den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, auch mit den KundInnen, gerade mit den Menschen, die dahinter stehen, gar nicht so unbedingt mit den Organisationen, nehme ich das schon durchaus als positiv wahr. Ne? Also ich sehe dann ja die Likes oder die Kommentare und so.
findet Anklang auf jeden Fall.
Ja, vielleicht ist es auch so, dass es da, es wird sicherlich auch Menschen geben, die sagen, boah, ey, was erzählt der denn da jetzt? Finde ich überhaupt nicht gut, was der da macht? Oder finde ich nicht gut, dass es überhaupt so in der Form publik gemacht wird, transparent gemacht wird? Und wenn das dazu führt, dass jemand nicht mit mir zusammenarbeiten möchte, dann kriege ich das ja in Zweifel gar nicht mit.
Ja.
So, ne? Also ich hatte noch nie die Situation, dass jemand gesagt hat, boah, Jens, wir würden gerne einen Workshop mit dir machen, aber wir haben hier einen Stopp gekriegt von der Geschäftsführung, weil die das doof finden, wie du dich positionierst. Ja. Sowas ist mir noch nicht passiert. So.
Ja, aber das ist ja auch ganz schön, so suchen sich ja auch die Unternehmen oder die KundInnen denen aus, der eben authentisch zu ihnen passt. Ne? Also das ist ja auch eigentlich dann das Positive, dass du ja auch dann viel, viel mit Menschen dich umgibst, denen du, die man zumindest mindestens mit dir und deinen Ansichten und deiner Haltung matchen.
Ja, ich meine, das möchte man ja auch. Ne? Man möchte ja gerne mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen man gut kollaborieren kann. Und da gehört dann so eine gewisse Einstellung dann schon dazu. Das heißt ja dann aber nicht, dass jede Person, die mir in einem Workshop zusammensitzt oder mit der ich die Vorgespräche führe und mit dem wir dann nachher einen Vertrag eingehen, so, ne? Am Ende ist es ja eine Geschäftsbeziehung eingehen, dass ich die vorher einem politischen Gesinnungstest unterziehe und erstmal gucke, wählt der Mensch denn dieselbe Partei wie ich oder hat er denn, wir machen keinen Wahl-O-Mat vorher zusammen,
ne? So, oh, das wäre aber spannend.
Ich nicht, das muss ich auch nicht jedes Mal ergründen, ne? Aber so an manchen Stellen, so, dann bin ich halt dann durchaus straight und wenn dann so eine Reaktion kommt, dann kommt man manchmal ins Grübeln, so.
Ja.
Aber meistens erlebe ich das halt durchaus positiv, ne? Dass dann so kommt, so, hey Mensch, hab das gelesen oder den Button auf deiner Tasche finde ich cool und sowas.
Ja. Ne? Wie ist das denn? Also du hast ja auch gesagt, dass also die im Zweifel ja auch gar nicht wirklich sich dir äußern quasi, dass ach, wegen dem Posting wollten wir das nicht. Wie ist es denn andersrum? Hast du eine kleine Liste an Menschen, an Organisationen, an Zusammengruppierungen, du brauchst sie jetzt nicht öffentlich nennen, aber wo du sagst, ey, mit denen würde ich auf gar keinen Fall arbeiten?
Ja, es ist schon so, dass ich das schon mit meinem, ich sag mal, Wertekanon irgendwie matchen möchte und Organisationen, die für gewisse Dinge stehen, die möchte ich nicht in meiner Referenzliste haben. Ne? Jetzt bin ich natürlich in der Situation, wenn ich jetzt meine Workshop-Werft anschaue, da kann ich mir das im Zweifel aussuchen. So. Ja. Jetzt ist nicht so, dass ich die Anfragen und Aufträge so stapeln, dass ich da selektieren muss, ne? Oder darf. Aber trotzdem würde ich mir die Freiheit nehmen, wenn da ein Unternehmen dabei ist, wo ich sage, okay, die stehen für Dinge, die nicht für mich stehen, die, keine Ahnung, die machen so offensichtliches Greenwashing oder Pinkwashing oder so. Da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf, möchte ich nicht für hergeben. Dann kann ich das entscheiden. So. Eine ganze Zeit lang war die Situation auch anders, da war ich angestellt, so, im ganz normalen Angestelltenverhältnis und dann bin ich ja auch, ist halt auch weisungsgebunden, so, ne?
Ja.
So, und wenn von der Führungskraft sagt, so, wir haben jetzt hier Job Projekt XY mit Geschäftspartner Z, so, und die brauchen halt, da sind deine Skills gebraucht und dann ist es halt schwieriger, das irgendwie abzulehnen.
Abzulehnen, ja.
Wobei ich auch das mal gemacht habe.
Ja?
So, ja, da war halt Auftrag aus einer gewissen Branche. Habe ich gesagt, das möchte ich nicht, weil ich dann weiß, es würde mich im Doing auch behindern, stören. Mhm. So, ich könnte dann nicht frei arbeiten, weil ich dann immer denken würde, so, ich hätte das immer irgendwie im Hinterkopf.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, das müssen wir irgendwie auflösen. Und dann war ich ja nicht alleine, wir haben im Team gearbeitet, so, ne? Und dann habe ich halt gesagt, Mensch, Markus, komm mal her, wir haben hier diese Anfrage. Ich kann das nicht bringen, ich kriege das nicht zusammen. Kannst du das übernehmen? Und der sagte, du, ich habe da jetzt keinen Schmerz mit.
Cool.
Und der hat es dann übernommen und so haben wir das dann gelöst. Aber es ist tatsächlich so, dass ich da, wo ich in meinem linksgrün versifften Herzen muss, da Platz für sein für den Auftrag. Und wenn das nicht matcht, dann mache ich es nicht.
Ich finde es auch, wir hatten, das ist auch schon jetzt anderthalb, zwei Jahre her, da saßen wir irgendwann mit Hello New, also Agile und Design, im Garten und haben gegessen und hatten auch genau diese Diskussion, von wem würden wir ablehnen, und sind auch so ein bisschen die Parteien erstmal durchgegangen, ne, so als Grundverständnis, und auf der einen Seite waren wir uns sehr, sehr einig gewesen und dann aber in die andere Richtung wurde es immer schwammiger, ne? Also gibt es jemanden, der uns zu extrem wäre, würden wir dann auch noch bei den, ich sag mal, alteingesessenen Altparteien sagen, boah, nee. Und das fand ich auch sehr, sehr spannend, weil wir da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen hatten, wo ich sehr, sehr klar gesagt habe, nee, das würde ich nicht machen. Und auch wenn es herstellende Unternehmen sind von zum Beispiel Rüstungsindustrie. Und auch da fand ich es aber spannend, dass natürlich auch andere Meinungen herrschten und man sich eben darüber austauschen konnte. Ist das aber zum Beispiel was, wo du auch sagst, hey, das würde ich ansprechen, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal, die Anfrage bekomme? Würdest oder warst du schon mal in dem Moment, wo du gesagt hattest, deswegen möchte ich das ablehnen? Oder sagst du dann einfach, nee, wir haben keine Zeit, passen irgendwie nicht zusammen? Also musstest du das schon mal so offen quasi darlegen?
Ach so, dass auch die Begründung dann dafür ist? Mhm. In dem einen Fall, den ich gerade geschildert hatte, da ist es ja nachher zu dem Auftrag gekommen. Mhm. So, da habe ich es halt intern sehr klar gemacht, warum ich das nicht möchte. Also meinem Kollegen gegenüber, ja, damit der das auch weiß. Weil es vom Fit her wäre es halt mein Job gewesen. Ja. Sonst gegenüber dem Kunden würde ich, glaube ich, eigentlich den, ja, so ein bisschen den aufwandsärmeren Weg gehen und es einfach ablehnen.
Ja.
So, ohne dann wirklich da jetzt so reinzudrillen. Weil ich glaube auch nicht, dass das, ja, was heißt, das wird nichts bringen, ne? Wenn jetzt so eine Organisation kommt und die mit was machen wollen und ich sage, es passt nicht, dafür, wofür ihr steht, stehe ich nicht. Was mache ich damit? Also ich zeige schon, warum ich das ablehne, und bin dann für mich damit im Reinen, aber auf der anderen Seite würden die ja sagen, ja toll, dann suchen wir uns halt jemand anders. Und die ändern für sich ja nichts.
Die, ne, bestätigen sich ja, nur das, was sie schon gesehen.
Die sagen ja nicht, der Brüning findet aber irgendwie unsere Unternehmenswerte ganz doof oder unseren Wertkanon oder das, wofür wir stehen, dann ändern wir das jetzt mal und machen einen Shift in unserem Geschäftsmodell. Also bitte, das macht ja keiner. Ne? Insofern glaube ich, ist das dann auch irgendwo für mich dann, die Energie möchte ich dann nicht
vergebene
raushauen. Ne?
Ja.
Konzentriere ich mich lieber andersrum,
ja,
im positiven Sinne.
Du hattest gerade auch die Werte angesprochen und es ist so eine nächste Frage, die ich so vorbereitet habe. Harmonie versus Werte. Wo verläuft die Grenze, um auf der Arbeit die Klappe zu halten?
Ja, wo verläuft eine Grenze? Das ist halt auch schwimmend, ne? Auf der Arbeit oder das ist auch im privaten Raum ja auch. Ne? Ich glaube, man muss halt Standing haben und offen sein und dann auch, ich sag mal, heutzutage den Mund aufmachen, wenn man Äußerungen erfährt, wo man sagt, die gehen gar nicht, ne? Wo menschenverachtende Äußerungen getätigt werden, alles Positionen vertreten werden, die da so blaubraune Anstrich haben. Ne? So, und dann ist es schon ein Unterschied, mit wem ich da jetzt spreche. Bin ich jetzt in einem rein beruflichen, sehr geschäftlichen Kontext, wo wir wirklich nur, also wo man zwischenmenschlich irgendwie gar nicht so interagiert und im privaten Umfeld ja auch, ne? Rede ich jetzt mit einem Bekannten drei Häuser weiter auf dem Nachbarschaftsfest?
Ja.
Oder rede ich gerade mit meinem besten Buddy, den ich eigentlich irgendwie seit Kindergartentagen kenne und wo ich irgendwie merke, der driftet gerade irgendwie in so eine Richtung ab. Und insofern ist die Grenze da eine andere.
Ja.
Und auch im beruflichen Kontext würde ich das auch anders sehen. Es gibt halt immer Menschen, mit denen man enger zusammenarbeitet, wo man auch ein größeres Empathie-Level hat, ne? Sympathie-Level hat, nicht Empathie, Sympathie-Level ist, glaube ich, das bessere Wort, ne? Und wo man vielleicht eher mal sagt, so, hey, was hast du denn da gerade gesagt, wie meinst du das? Ne? Und bei anderen würde ich erstmal sagen, so, ja, okay, das nimmt man vielleicht mal hin und schaut dann mal weiter, war das überhaupt ernst gemeint? So, anders ist es, wenn es wirklich hart übergriffige Sachen sind. Ne? Rassismus, Sexismus, Ableismus geht gar nicht, dann ist es auch egal, wer es ist. Und dann würde ich halt den Mund aufmachen und das mal so spiegeln und sagen, hey, ist dir eigentlich bewusst, was du da gerade rausgehauen hast?
Ja.
Und so können wir gar nicht weitermachen. So, dann mal sehen.
Apropos Bewusstsein, einmal nur ganz kurz als Einschub. Kannst du kurz erklären, was Ableismus ist? Weil ich glaube, Rassismus ist bekannt und Sexismus hoffe ich inzwischen auch. Aber Ableismus ist, glaube ich, nicht so geläufig.
Das ist halt, wenn man Menschen, die mit körperlichen Beeinträchtigungen zu tun haben oder mit in ihrer Umwelt da immer auf Grenzen stoßen, dass das halt abschätzig bewertet wird.
Ja.
Und denen dann halt auch am Ende, wie es ja auch schon mal war, denen halt das Recht auf ein freies, ungeschwörtes Leben abgesprochen.
Ja, genau. Das fängt zum Beispiel schon so an mit so Begriffen wie, da haben wir einen blinden Fleck.
Ja,
auch. Oder das ist behindert als Aussage, ja. Negativ irgendwas zu konnotieren.
Ja, genau, ja. Sprache gehört da auch schon mit rein. Ja. Ne? Und da ist vielleicht auch so die Grenze. Ne? Das ist ja vielen gar nicht bewusst. Ne?
Ja.
Wenn man sowas sagt, da haben wir einen blinden Fleck. Ne? Blindheit ist halt so ein Punkt. Oder auch wie so ein Militärjargon in die Unternehmenssprache Einfluss gefunden hat. Ne? Da bilden sich Fronten, da muss man einen Schlachtplan entwickeln und so. Da kann man ja auch schon hingehen und sagen so, müssen wir diese Worte, müssen wir das verwenden? Können wir das nicht anders nennen? Ne?
Ja.
Oder keine Ahnung, da wird wenn man sich für eine Ausschreibung bewerben und dann macht man einfach irgendwie, dann macht man einen War Room und so. Ne?
Oh,
ja, müssen wir hier so Kriegsrhetorik reinbringen? Mhm. Muss das sein?
Ja.
So? Das kann man aber auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen lockerer sehen, aber am Ende ist es die Sprache, die es dann auch macht. Ne?
Ja.
So, und jemand, der sagt, oder haben wir einen blinden Fleck, das ist ja noch kein Ableismus. So, aber es ist dann so ein bisschen, man denkt halt nicht drüber nach, unbedingt. Und wenn man sich da ein bisschen bewusster macht, dann kann man da auch mit der Sprache, glaube ich, schon viel ändern.
Ja. Ich finde auch genau den spannenden Punkt der Normalisierung. Also je öfter man ja als Mensch etwas hört oder etwas ausgesetzt ist, wie zum Beispiel, ich sage jetzt mal, diesem Kriegsjargon, desto normaler wird sich das, desto mehr verschiebt sich ja mein Blick in, naja, wenn alle das nutzen, scheint es ja in Ordnung zu sein. Und das geht in beide Richtungen. Das geht einmal in die unangenehme Richtung, ne, wo auf einmal alle mit Krieg und Gewalt irgendwie reden und es für alle in Ordnung ist. Aber es geht ja auch in die andere Richtung und sagen, hey, irgendwie ist mir das gerade ein bisschen zu Gewalt. Verherrlichend hier. Deswegen, ich finde, also für mich hat das immer einen großen Teil auch meiner selbst, einfach mit Menschen über sowas zu sprechen. Ja. Findest du aber als Workshopper oder Moderator, Facilitator, den sagt man ja oft voraus, sie müssen neutral sein. Das ist dein Job, dass du neutral bist und allen dasselbe Recht gewährst.
Mhm.
Wie siehst du das gerade im Kontext, wo wir gerade drüber sprechen?
Ja, gerade bei diesen sprachlichen Dingen versuche ich einfach in meiner Art und Weise einfach Vorbild zu sein, indem ich selber solche Vokabeln nicht zu nutzen und da andere Alternativen zu finden, die trotzdem passen. Ne? Das ist genauso mit genderneutralen Formulierungen. Ich mache das einfach. So, da ernte ich vielleicht auch mal ein Naserümpfen oder ein Augenrollen. So, aber das, deswegen höre ich ja nicht auf, damit das zu tun.
Ja.
Ansonsten, klar, ist das ja auch immer so ein Asset, das man mitbringt, oder damit werbe ich dann ja auch als Stärke, dass ich sage, ich kann als exponierte Person mit einem anderen Blick in so eine Situation gehen. Ich kann anders einen Workshop facilitieren, als jemand, der in der Organisation biased ist und dort irgendwo in der Hierarchie steckt, und das tue ich halt alles nicht. Ne? Insofern kann ich da eben diese neutrale Stelle dann durchaus sein. In dem Kontext, weiß ich nicht, ich hatte das tatsächlich noch nie, dass ich da mit Leuten so, ich sag mal, einander gerasselt bin, weil die so eine krasse Haltung in so einem Workshop an den Tag gelegt haben, dass ich gesagt habe, so stopp, jetzt geht's hier nicht weiter. Also diese rote Linie ist noch nicht. Also ich bin noch in keinen Workshop gegangen, da saß noch niemand mit einem Thor Steiner T-Shirt. So.
Ja.
So, weiß ich gar nicht, was ich dann machen würde. Ne? Ob ich dann sagen würde, boah, Digga, das Ding musst du aber ausziehen oder so. Oder das triggert mich jetzt, weil ich weiß, das ist, also wer das nicht kennt, Thor Steiner ist eine Marke von, Klamottenmarke von Nazis für Nazis. So.
Ja.
Und das ist auch ganz offen deren Geschäftsmodell. Und jeder, mit der sich das kauft, der macht das schon bewusst. Ne?
Ja.
So, und nur um das eben aufzuklären, was dahinter steckt. Das hatte ich tatsächlich noch nicht.
Ja.
Andersrum, wenn ich mitkriege, keine Ahnung, die reden in den Pausengesprächen, die man ja auch mithört, und dann kommt einer mit und sagt, so, ja, gestern Abend hatten wir noch wieder Treffen von unserem Ortsverband der CDU und da haben wir dies, das und so. Dann denke ich mir, ist okay. Ne? Wahrscheinlich vertreten wir hier unterschiedliche politische Ansichten, aber das ist in einem demokratischen Spektrum, wo ich sage, das ist völlig fein. So, und da bleibe ich auch als Moderator neutral. Und, und das ist ja dann, am Ende werde ich ja auch gebucht für eine Sache, für ein gewisses Ziel, einen gewissen, also einen Zweck und ein Ziel zu erreichen in dem Workshop. Und das ist dann schon halt übergeordnet. Ne?
Ja.
Also das schmeiße ich dann nicht einfach weg.
Ja.
Sondern das ist natürlich auch Teil dessen, wie ich agiere und worauf ich ja, meinen Plan halt gemacht habe,
ja.
wie ich dann umgehe mit den Leuten.
Ja, du hast gerade gesagt, das ist ja dann auch dein Job, ne? Dafür wirst du gebucht ja auch. Wie würdest du das denn, oder wie siehst du das denn auch zum Beispiel auf LinkedIn? Weil ich weiß nicht, ob du dieselbe Erfahrung hast, dass wir durch unsere WorkshopperInnen-Bubble sehr, sehr oft in Gesprächen, in Themen drin bin, die ich ein bisschen zu romantisch finde, zu verklärt finde, zu unehrlich finde, weil sie viele Perspektiven eben nicht einschließen, wie zum Beispiel Ableismus in Workshops. Das ist ein Riesenpunkt, über den kaum jemand spricht, dass wir sehr, sehr wenig Inklusionsgedanken haben, weil durch unsere Methodiken, die Methodiken so toll sind, wie sie wollen, aber nur, wenn du eine Person bist, die keine Einschränkungen hat.
Ja.
Wie ist das für dich auf der LinkedIn-Bubble? Siehst du da oft Gegenstimmen, die also sagen, Mann, das ist jetzt aber ein bisschen zu heftig, jetzt komm mal ein bisschen runter? Oder ist es sogar vielleicht das Gegenteil, dass Leute sich bei dir melden, Daumen hoch geben, von denen du dachtest, ach, das hätte ich bei denen jetzt irgendwie nicht gedacht?
Ich muss da gerade mal drüber nachdenken. Ich kenne diese Situation. Ich habe mal einen Workshop für eine Inklusionsagentur gemacht und da war genau der Punkt, dass wir in den Vorgesprächen schon sehr so sensibel, wie wir konnten sein, gewesen sind, so grammatikalisch hoffentlich jetzt richtig, um im Vorgespräch rauszufinden, auf welche Menschen treffen wir da. Und trotzdem war es im Workshop selber ein komisches Gefühl, weil wir trotzdem, dass wir sagen, hey, wir machen liebes Display, hoch partizipative Methodenset, wir wollen alle mit reinbringen, habe ich da gemerkt, nee, tun wir gar nicht. Wir schließen mit der Methodik Menschen aus, so, ohne dass wir das wollen. Ne? Ich habe aber tatsächlich noch nicht irgendwie erlebt, dass man irgendwo in einer Diskussionsforum oder unter einem LinkedIn-Beitrag mal kontrovers diskutiert wurde. Das würde aber nicht heißen, ich maß mir ja nicht an, alle Beiträge da irgendwie abzuscannen und mitzuerleben.
Ja.
Und ich muss aber auch ehrlich gestehen, ich habe da auch in die Richtung noch keinen Beitrag angestoßen in dem Sinne. So, was man ja erlebt, man hat halt viel positive Bestätigung in dem, was man macht. Ne? Also man teilt irgendwie was aus dem Arbeitsalltag und dann kommt dann Daumen hoch und ja, gut gemacht und so. Und auch wenn ich Dinge neben dem Beruf teile, wie du anfangs genannt hattest, ein paar Sachen, die so meine Einstellung widerspiegeln, dann freue ich mich natürlich über Leute, die das positiv bewerten oder kommentieren. Es war aber noch nie so, dass ich unter einem Beitrag von mir irgendwie Hate Speech entwickelt hätte und ich Konter gekriegt hätte von irgendwelchen anderen Menschen, die gesagt haben, boah, ey, Bruni, halt die Fresse, ne? Also, nein, weit, weit weg, nullo, ne?
Cool. Ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Anschlussfrage gewesen. Hattest du denn irgendwann mal Angst gehabt oder Bedenken, so offen mit deiner politischen Haltung im Arbeitskontext umzugehen?
Nein, Angst nicht. Es gab durchaus so. Es läuft dann ja vielleicht mal auf eine Konfrontation heraus. Ne?
Ja.
Also nicht nur, ich meine, LinkedIn, so what, ne? Also wenn jemand was schreiben könnte, ja, dann kann ich entsprechend reagieren, den Menschen blocken, entfolgen, was man da so machen kann. So. Und da ist man ja meist weit, weit genug weg. Ne? Da ist es vielleicht auf anderen Plattformen, geht es noch ein bisschen, geht bestimmt rabiat dazu. Auch da kann ich gar nicht aus der Erfahrung sprechen. Im Arbeitskontext. Auch nicht, da hat das noch keiner persönlich angesprochen. Es gab mal Situationen, dass sich Menschen hintenrum beschwert haben darüber, wie ich mich darstelle. Das würde sich ja nicht geziemen, wie ich mich als Privatperson auf LinkedIn darstelle, weil das ja auch Rückschlüsse auf den Arbeitgeber. Ne? Ich bin da ja, das kann man ja in der Vita sehen, das steht ja drin, arbeitet bei, so. Und da gab es jemanden, der sich da beschwert hat. Ich weiß nicht, wer das war. Das hat man mir nicht transparent gemacht.
Aha.
Es hieß nur, es läge eine Beschwerde vor. So dem ist man dann begegnet, indem man gesagt hat, ja, das ist immer noch der LinkedIn-Account von Jens Brunink, Privatperson.
Ja.
Und das ist nicht der Firmen-LinkedIn-Account. Und was der da schreibt, das ist ihm schon selber überlassen.
Ja.
So. Ging aber dann auch so weit, dass man mir mal nahegelegt hat, dass ich in meinem an der Wand hinter mir, die man beim Videocall gesehen hat, hatte ich eine Regenbogenflagge mit dem Kein Bock auf Nazis.
Wie kannst du nur?
So, und da war so, ob das denn jetzt sein muss. Also es hätten sich ja schon Leute beschwert, das haben wir ja ab, aber ob das jetzt sein muss.
Ja.
Da habe ich gesagt, ey Leute, überlegt mal bitte, für wen ihr da jetzt gerade Partei ergreift.
Ja.
So. Und wen ihr da jetzt, also wie ihr das bewertet.
Ja.
So. Das führte schon zu einer, das war so eine Konfliktsituation, wo ich gedacht habe, okay, wofür stehen die jetzt wirklich hier ein?
Mhm. Ja. Du hast auch gerade eben, glaube ich, ziemlich am Anfang einmal von Pinkwashing und Greenwashing gesprochen. Mhm. Also dass Unternehmen sich ganz klar so positionieren, dass sie entweder sehr, sehr nachhaltig sind, das ist das Greenwashing, oder sehr, sehr, wie nennt man das? Feministisch oder
ja, für Diversität empowernd, stehen, ne?
Genau, für Diversität
stehen am Ende,
danke dir, das ist Pinkwashing. Würdest du dir wünschen, dass Unternehmen offener politisch sind?
Ja, ja, es gibt einige sehr gute Beispiele, die das sehr gut machen. Und ich glaube, dass Unternehmen nicht neutral sein können irgendwie, aber die Beweggründe sind da ja immer dieselben. Ne? Die Organisationen sind dann ja auch am Ende umsatzgetrieben.
Ja.
Ne? Da gibt es EignerInnen oder AktionärInnen, die dann am Ende ihre Rendite haben wollen. So.
Mhm.
Und dementsprechend sind die Leute, die da an den Hebeln sitzen, ja auch unter Druck, das entsprechend zu gestalten. Und die wollen sich, glaube ich, dann einfach auch keine Geschäftsgelegenheiten entgehen lassen da. Es sei denn, die sind von sich aus schon von vornherein anders aufgestellt. So. Dass der Profit nicht das erste Kriterium ist, sondern dass auch die Werte da eine andere Rolle spielen. Ja, genau. Ansonsten kommt es öfter vor, dass ich denke so, boah, also da müsste man schon mal bei gesellschaftlichen Diskussionen auch mal Position beziehen.
Mhm.
Ne? Also dann meist so in Richtung Marketingabteilung. Und das kann man in jedem Unternehmen ja auch unterschiedlich machen. Ne? Wenn das kleine Unternehmen sind, die können das halt vielleicht direkt entscheiden.
Mhm.
Ne? Und bei großen Konzernen, AGs, keine Ahnung, da gibt es dann vielleicht Entscheidungswege bis auf Vorstandsebene. Und wenn man politische oder gesellschaftliche Dinge tagesaktuell irgendwie bespielen möchte, dann kann kein Entscheidungsweg von einer Woche dahinter liegen, bis man da mal irgendwie reagiert mit einem LinkedIn-Post oder mit auf dem Unternehmensaccount. Ne?
Ja.
Und das sind so Dinge.
Ich war letztens auch sehr, sehr glücklich bei uns gewesen, weil wir mit einem Kollegen darüber gesprochen hatten, dass er mit einem anderen Unternehmen mitbekommen hat, dass die nach einem Fotoshooting, also auch irgendein Brandshooting, irgendwie Marketing, hatten sie ein sehr prägnantes Handzeichen, was sehr, sehr, sehr viel in der rechten Szene verwendet wird, also das White Power Zeichen. Und das haben sie quasi aus Versehen genutzt, weil sie dachten, es ist so ein alles gut, alles super Zeichen.
Ja,
und das ist so, dann aber auch erst durch
alles okay Zeichen bei Untertauchern.
Ja, exakt, genau. Und das ist aber erst in der dritten oder vierten Schleife rausgekommen. Und ich war so glücklich zu hören, dass sie es dann gestrichen haben.
Ja, das kann ja sein, ne? Dass man, ich meine, nicht jeder ist sich bewusst darüber, was für rechte Codes es überall gibt. Ne?
Absolut,
das sind
genau.
Ja voll die Stolperfallen. Dann,
ja.
Ne? Also allein schon hier, wie Emojis genutzt werden und so. Ja, und dann macht man das mal einfach. Ne? Und dann sagt man das. Oder, keine Ahnung, wenn jetzt jemand aktiver Taucher, Taucherin ist. So, ne? Für die heißt das alles in Ordnung.
Ja.
So, und dann nutzen die das halt in einem anderen Kontext. So, und dann stolpert man da irgendwie rein, ohne es zu wissen. Und dann aber auch zu sagen, ah, okay, jetzt haben wir eine neue Information, das war uns vorher nicht bewusst.
Ja.
Und dann kann das aber eine Gelegenheit sein, sich dann zu positionieren.
Also exakt,
zu sagen, so,
genau das.
Okay, sorry, da sind wir ein bisschen blauäugig reingegangen, wussten wir nicht.
Ja.
Jetzt haben wir gelernt und das widerspricht aber völlig unseren Vorstellungen oder unseren Werten und deswegen haben wir das rausgenommen und so. Und da kann man ja nochmal wieder zeigen, wofür man
eben eigentlich steht. Also auch manchmal Dinge nicht tun, ist eine Positionierung, das finde ich sehr, sehr gut.
Ja.
Was sind denn so deine kleinen, ich sag mal, demokratischen Hacks in der Arbeitswelt?
Ich habe gerade schon genannt, dass ich einfach, dass ich versuche, ein gutes Vorbild klingt zu hoch, ne? Einfach zu sagen, so ich lebe es anders vor. Ob man sich das dann zum Vorbild nimmt, ist eine andere Frage. Das kann ich nicht beeinflussen.
Mhm.
Aber ich kann halt sagen, ich in meiner Position oder Rolle mache ich gewisse Dinge, so wie ich sie tue. und wünsche mir, dass Leute sagen, ja, das gefällt mir, was ich da sehe, und dann nehme ich mir ein bisschen was von ab. Ne? Also ich kann jetzt, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Tasche, da sind ein paar Sticker drauf, die eine eindeutige Botschaft senden. Mhm. Ne? Also die schleppe ich überall mit hin und die sieht man da auch in der Ecke rumstehen. Dann ja. Die Art und Weise, wie ich dann rede. Und ich bin dann, also ich bin ein weißer Cis-Mann Mitte 40, so, ne? Also ich bin, weiß Gott, keine Minderheit, ne? Ich bin eigentlich genau, also, eigentlich sitzt hier die falsche Person, ja. Ne? Also wenn es darum geht, über solche Dinge zu sprechen, über Minderheiten zu sprechen, da bin ich nicht derjenige, also ich suche mir meine Minderheiten, also die habe ich mir selber ausgesucht, ja. Da, keine Ahnung, ich lebe vegan, so, ne? Da bin ich auch eine Minderheit, aber ja, genau, high five. Aber hey, ja, das habe ich mir halt selber ausgesucht, ja. So, und andere Menschen, ne? Ihre Hautfarbe haben die sich nicht ausgesucht, ja. Und werden deswegen, ja. Diffamiert. So. Ja. So, insofern, ich versuche dann halt, so gut es geht, Ellie zu sein, so in die Richtung, aber kann das über Vorbilder machen. Ja. Aber es gibt Millionen Menschen, die da mehr und sehr viel tiefer drin stecken und auch das sehr viel mehr erleben, vor, ja. Allen Dingen, als ich. Ich erlebe das nicht. Du hast gerade mal den Punkt der Sicherheit angesprochen. Ne? Also ich, ja. habe keine Angst, weil ich glaube, dann bin ich auch noch 2 Meter groß, so. Ne? Das ist eher selten, dass ich mich irgendwie bedroht fühle.
Ja.
So.
Ja. Aber aus dem Punkt, also weil du gerade sagst, du bist die falsche Person, absolut gar nicht. Es gibt andere Menschen, die das auch sollten, so laut zu sprechen. Aber ich finde genau das richtig, dass du sagst, ey, ich bin eigentlich eine der privilegiertesten Personengruppen, ja, die es überhaupt gibt. Und trotzdem, ja. sehe ich, dass es Missstände gibt und, ja. möchtest einen Safer Space, ja. eben auch für die schaffen, ja. die davon profitieren müssen.
Ja. Das kannst du ja noch größer ziehen. Ne? Jetzt wohnen wir hier in Mitteleuropa, in Deutschland geboren, habe ich, ja. noch nicht ausgesucht. So, ist aber so, ne? Man gehört dann per se schon zu den reichsten, weiß nicht, Prozent, Promille weltweit, ja. irgendwie, ne? Ohne dass ich da irgendwas zu beigetragen hätte.
Ja.
Privilegiert as fuck, echt. Und, ja, tut mir leid. Du kannst ja nachher einen Piep drüber legen.
Ja. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Shirt übrigens, privilegiert as fuck. Und da wären wir, apropos Shirt. Jens, du bist heute Morgen joggen gewesen und hast uns hier drinnen kurz beim Aufbau besucht.
Ja,
stimmt. Natürlich habe ich gesehen, was du für ein Shirt anhast.
Ja.
Möchtest du einmal kurz erklären, was hinten auf dem Rücken drauf stand?
Ach so, ja, das ist mein Anti-Fascist Running Club, ja. Shirt, was es hier in Berlin gibt, beim, mhm. Cortex Store. Da gibt es eine ganze Serie von Sportklamotten, Laufklamotten,
ja.
mit genau diesen Ausdruck drauf. Das gehört, ja. vielleicht auch dazu. Also ich laufe halt in meiner Freizeit und habe jetzt wenige, wie nennen die sich, Volksläufe mitgemacht. Also 10 Kilometer oder Halbmarathon, mhm. oder so. Aber wenn ich das mache, dann habe ich das Shirt an, weil ich möchte, dass Leute, die hinter mir laufen, das lesen. Und da gibt es zwischendurch auch immer ein paar schöne High-Fives und Schulterklopfer, wenn man, schön. Da so rumläuft und so. Also auch das wird irgendwie positiv konnotiert. Ja. Was vielleicht, ich weiß es nicht, also das ist dann halt die Frage, dann melden sich bei solchen Veranstaltungen auch tausende Leute an und das ist ja auch ein Querschnitt der Gesellschaft, da, mhm. gibt es dann auch so und solche und manche finden das vielleicht auch doof und dann, ja. überholen die mich vielleicht, damit sie es nicht mehr lesen müssen. Oder,
eigentlich motivierst du mich, oder, ist ja, oder, schön.
Ja, genau.
Mhm. Ja, ich habe immer rausgesucht, eine Definition von Faschismus, weil Faschismus ist eine autoritäre, ultranationale Ideologie und Herrschaftsform, die durch Gewaltbereitschaft, Unterdrückung von Opposition, Kult um einen Führer in Anführungszeichen, mhm. Rassismus, Antisemitismus und die Ablehnung von Demokratie und Pluralismus gekennzeichnet ist. Und ich finde es sehr, sehr irre, schon seit Jahren, dass dieser Begriff Antifaschist oder Antifaschismus so arg in eine Grauzone gedrückt wird. Wie siehst du das? Also warum macht dich das so stolz, als Antifaschist betitelt zu sein?
Ja, ich finde, also das ist genau mit dieser Definition, die du gerade vorgelesen hast, ist es ja so, dass dagegen zu sein, sollte meiner Meinung nach einfach Common Sense sein.
Per Minimum.
Genau, also das, wenn das nicht der gemeinsame Nenner ist, dann haben wir gleich schon ein anderes Problem. Ne?
Ja.
Aber ich kriege das auch mit, dass Menschen mit dieser Formulierung alleine schon strugglen, selbst wenn die in dem, was es in der Konsequenz heißt, sehr einverstanden sind.
Mhm.
Aber wenn man dann sagt, so, okay, ich möchte das halt auch deutlich machen, Antifaschismus als Grundregel zu haben, das wird halt sofort irgendwie in die linke Ecke gedrückt. So nach dem Motto, das ist doch, also das, was da, was du da verkörperst, das ist, also dass das schon fast mit Linksextremismus gleichgesetzt wird. Und ich sage, no way, überhaupt nicht. Das sollte, das gehört, also das ist so Mitte.
Das müsste eigentlich,
Wie nichts anderes eigentlich. Ja. Genau.
Du zündest also in deinem Privatleben nicht so viele Autos an, wie man eigentlich denken sollte, wenn du als Antifaschist dich selbst betitelst.
Nee, nicht so viele, wie man vielleicht meint.
Deutlich weniger.
Es sind deutlich weniger geworden, ja. Ich bin auch ruhiger geworden.
Ja, das ist aber gut. Also wir kommen schon so zum nächsten Punkt. Wenn du jetzt sagst, es ist deutlich weniger als früher vielleicht. Also ne, das, ich hoffe, das ist sehr, sehr klar, dass deutlich weniger auf Null hinausläuft. Jens, lass uns doch nochmal in eine kleine Tabuzone gehen. Und zwar Familienleben als Mann, mit einem Job, Care-Arbeit. Wie viel Care-Arbeit macht ein Workshopper?
Macht ein Workshopper? Ich kann sagen, wie viel Care-Arbeit ich mache. Mhm. Wir haben bei uns zu Hause die Aufstellung, dass ich als Workshopper mit der Workshop-Werft selbstständig unterwegs bin. Die Workshop-Werft habe ich jetzt seit 4,5 Jahren, bald 5 Jahren, als nebenberufliches Business und ist dann quasi hauptberuflich geworden, als ich meine Festanstellung letztes Jahr beendet habe. Im gleichen Maße haben wir aber zu Hause die Rollen sofern anders verteilt, als dass ich einen viel größeren Anteil der Care-Arbeit übernommen habe. Mhm. Dass ich gesagt habe, okay, mit meinem Workshop-Business war ich vorher nicht so ausgelastet, dass es ein Fulltime-Job ist. Und ich habe es danach auch nicht so hoch skaliert, dass es das jetzt so ist, sondern wir haben entsprechend so das Level gleich belassen. Meine Frau hat dann im gleichen Zuge gesagt, okay, sie hatte dann die Chance, ihre Arbeitszeit zu erhöhen, auf Vollzeit zu gehen. Und das bedeutet natürlich, dass Dinge zu Hause anders geregelt werden müssen. Wir haben 2 Kinder, 8 und 11, so. Und da gibt es eine Menge zu tun. und das habe ich dann jetzt mehr oder weniger übernommen. Mhm. Oder bin dabei. Das ist ein Prozess. Ne? Also es ist nicht so, dass man das so schnippst und dann läuft das. Ja. So. Ich habe eine steile Lernkurve hinter mir, was das angeht. und weiß jetzt sehr viel besser, was so Dinge wie Mental Load bedeuten. Behaupte, dass ich da jetzt ein Stück weit mitreden kann. Und es war auch genauso ein Lernprozess für meine Frau, da Dinge loszulassen. Ja. Also das war, und es dauert immer noch an, ne? Also wir sind da noch nicht fertig mit. Ja. Ne? Und es gibt immer mal wieder Diskussionen, wie Dinge funktionieren sollten oder könnten und so, aber und du hast gefragt, wie viel Care-Arbeit macht ein Workshopper? Also wir haben das bei uns so jetzt. Im Moment ist die Situation so, dass ich Hausmann und selbstständiger Workshopper bin. So.
Ordentlich, also quasi 2 Fulltime-Jobs.
Ja, wie gesagt, ne? Also mit der Workshop-Werft ist es kein Fulltime-Job. Mhm. Wenn das auch noch, wenn das jetzt weiter skaliert irgendwann, dann finden wir eine andere Lösung. Ja. So, ne? Aber im Moment ist es so.
Ja. Wie viel Care-Arbeit machst du denn als Workshopper, also in einem Workshop?
Ach so, in einem Workshop.
Also auch so sprich Mental Load, die du gerade angesprochen hast. Hast du sich da irgendwas, hast du Ausrufezeichen im Kopf gehabt, jetzt wo der Rollenwechsel so anstand, dass du gemeint hast, krass, ach, das war mir nicht bewusst, dass das zum Beispiel gerade hier Care-Arbeit ist, dass ich hier einen Mental Load trage.
In einem Workshop, in meiner Rolle als Facilitator, meinst du? Darauf habe ich mir tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht.
Oh, jetzt stupse ich Sachen an.
Jetzt stupst du Sachen an, das muss ich mir überlegen. Also insofern, meine Rolle ist ja die, dass ich halt den Rahmen für diesen begrenzten Zeitraum für den Tag gebe und die Leute verlassen sich halt schon drauf, dass ich das organisiere, so, oder dass ich einen Plan habe, wie das abläuft, und ich möchte ja auch, dass die sich da ein Stück weit reinfallen lassen und gleichzeitig möchte ich, dass die ihre eigene Verantwortung tragen, Arbeit zu leisten und dass sie das gut können. So, das ist halt mein Job als Facilitator.
Ja.
So, ein Brückenschlag. Wie mache ich das denn zu Hause? Ja klar, da habe ich dann auch irgendwie den Rahmen, die Tagesagenda, wie was funktioniert, und kümmere mich um Dinge und versuche, dass meine Kids zum Beispiel ihrem Job in Anführungsstrichen in Anführungsstrichen, nachkommen. Das, was sie halt tun sollen als Kinder. Ne? Das sind eine, dass sie halt Spaß am Lernen haben, dass sie sich gut weiterentwickeln, dass sie ihre Freundschaften pflegen können, dass sie sportlich aktiv sind. Also Dinge, die sie dann am Ende selber machen müssen und ich auch sie dazu bringen möchte, das eigenverantwortlich zu tun.
Ja.
Und dann auch gerne tun. So, trotzdem muss ich da gewisse Dinge halt als Rahmen vorgeben und sei es, dass ich plane, wie sie wohin kommen. Pünktlich bei den Sportsachen, bei den Sportaktivitäten sind, ihre Sachen gepackt haben und so. Ne?
Ja.
Könnte ich tatsächlich Parallelen ziehen. So, jetzt kommt wieder der Erste, der sagt, oh, da kann man wieder einen LinkedIn-Beitrag von machen. Wobei mir die manchmal zu platt sind, diese Vergleiche.
Ja, fair. Aber also, ne, das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist, je mehr ich mich damit beschäftige, dass die Care-Arbeit, die wir, glaube ich, im Workshop-Kontext machen, noch überhaupt gar nicht bewusst ist. Und deswegen finde ich das immer einen ganz, ganz wichtigen Punkt, dass es eben, wenn wir über Care-Arbeit sprechen und Mental Load, es nicht immer nur darum geht, dass wir familiäre Gebilde auf den Schultern tragen, sondern auch im Unternehmen für zum Beispiel unsere Führungskräfte, die sagen, ich kann den Workshop gerade nicht machen, mach du das mal. Ich muss den Raum verlassen. Und zack, hast du dann irgendwie noch ein bisschen mehr Mental Load auf der Schulter. Deswegen, ich merke das, wenn ich heimkomme nach einem Workshop, ich bin nicht angestrengt, weil die Leute mich anstrengen, sondern weil das, was sie auf mir abladen, anstrengend ist. Und das, wofür sie mich verantwortlich machen, wofür ich vielleicht im Grunde gar nichts kann. Aber deswegen,
Es schlaucht auch in der Hinsicht tatsächlich. Mhm. Ne? Also diese ganzen Fäden in der Hand zu behalten oder Bälle in der Luft oder welches Bild man da jetzt für bemühen möchte. Als die Person, die da in Charge ist, wirst du am Ende dafür in Regress genommen, ob es funktioniert oder nicht. Und das kann sein, dass du dich da entsprechend auch dann verantworten musst. Und das kann stressen, das kann eine Belastung sein und das nicht ohne Grund. Merkt man einen 8-, 9-, 10-Stunden Workshop-Tag sehr intensiv und da bin ich auch abends platt oder der allgegenwärtige Fitness-Tracker am Armband, der zeichnet das dann auch auf, dass da das Intensitätslevel immer sehr hoch ist, obwohl man sich gar nicht so viel bewegt hat.
Ja. Ist schön. Man macht ja eigentlich gar nichts, ne? Und dann merkt man, was man dann doch gemacht hat.
Steht da ja nur rum und sagt den Leuten, wie sie Lego bauen sollen.
Genau, und hat ein paar Stifte dabei.
Oder malt hier mal ein Sticky Note oder so. Ne? Genau.
Ach, Jens, ich merke, wir könnten uns, glaube ich, noch Stunden und in alle möglichen Untiefen unterhalten. Mit Blick aber um uns herum, die Räume werden langsam getauscht und auch mit Blick auf die Uhr.
Hier laufen Menschen vorbei.
würde ich sagen, wir können so einen kleinen Cut machen. Wir kommen zum Ende, aber ich habe noch eine letzte Frage, damit wir auch das so ein bisschen abschließen können.
Das ist meist die schlimmste.
Ja, aber vielleicht auch die schönste, die hoffnungsvollste, maybe. Du darfst es jetzt, du hast es selbst in der Hand. Glaubst du an eine Welt, in der jeder und jede gern zur Arbeit geht?
Ich glaube, das ist eine Welt, in die es auf jeden Fall lohnenswert ist, da Energie reinfließen zu lassen. Weil wenn das der Fall ist, dass jeder gern zur Arbeit ist, dann ist es ja nicht mehr Arbeit in der negativen Konnotation, dass ich das nur mache, um die Grundlagen zu schaffen für mein Lebensstil, so, sondern wenn das jeder irgendwie schafft, das auch noch mit Sinn zu erfüllen und da Bock drauf hat, dann reden wir ja nicht mehr über Work-Life-Balance und solche Geschichten, sondern dann ist die Balance von sich aus so da. Ne? Und deswegen wünschenswertes Szenario voll.
Schön. Siehst du, das war eine super Antwort auf eine schöne Frage. Und damit, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende von dieser Folge. Jens, vielen, vielen lieben Dank, dass du dich auf dieses dann doch sehr spontane Podcast-Völkchen eingeladen hast. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört in nächster Woche wieder von uns wieder. Bis dahin, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reden und Antwort. Steht viel
danke,
Spaß hier noch auf dem Barcamp.
War sehr, sehr bequem bei dir. Danke für den Kaffee.
Gerne, gerne. Und wir hören uns nächste Woche wieder oder vielleicht in ein paar Monaten, um einfach nochmal weiter über Dinge zu sprechen, die wir gerade angekratzt haben. Ich wünsche euch einen wundervollen Resttag.